Kreis ab. Die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, wenigstens das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 61 von Kreisab. Es ist mal wieder Zeit, über Handball zu sprechen und das tue ich mit meinem Dauergast Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Ich grüße dich.
Hast du die karnevalistische Zeit einigermaßen gut überstanden?
Einigermaßen kann man das sagen. Also ich bin durch die Tage sehr gut durchgekommen. Am letzten Tag sozusagen nach dem letzten Umzug hat mich dann aber doch noch die Grippe erwischt und dementsprechend habe ich das Wochenende dann schön zu Hause verbringen dürfen.
Das kommt davon, wenn man im Adamskostüm auf den Karneval geht, aber das ist ein anderes Thema. Also Christian, wir wollen ein wenig sprechen über das, was am Wochenende im Handball so los war. Nicht über die Champions League, das machen wir in einer Sondersendung am Mittwoch, sondern wir konzentrieren uns vor allem auf die DKB-Handball-Bundesliga bzw. den Abstiegskampf dort. Wir sprechen über die Spieler, die nominiert wurden zur Welthandballerwahl des Jahres. Wir haben Bewerber für Weltmeisterschaften 2021 und 2023. Es gibt einen wichtigen Transferhammer zu vermelden in der Bundesliga. Der THW Kiel hat mal wieder zugeschlagen. Bisschen Verletzungspech bei den Rhein-Neckar-Löwen und wir schauen auch noch auf den Frauenhandball. Später gibt es dann noch eine Schalte nach Magdeburg zu Jeanette Beck von der Volksstimme zur Mannschaft der Stunde. Ich glaube, das kann man durchaus über den SCM so sagen. Aber wir legen los, Christian, mit einer kurzen Korrektur. Denn zuletzt in einem Quiz ist uns ein Fehler unterlaufen, denn neben Talant Duschebaev gab es noch einen anderen Akteur, der zweimal Welthandballer des Jahres war, 2003 nämlich und 2006 Ivano Balic. Also erstmal danke für den Hinweis an der Stelle und das sei direkt vorab geklärt. Abstiegskampf habe ich eben gesagt, das soll unser Thema sein heute im Take über die DKB-Handball-Bundesliga. Zuletzt der TBV Lemgo sehr erfolgreich gewesen, könnte man meinen, wenn man auf die Tabelle schaut, mittlerweile Platz 15 für den TBV. Was denkst du denn, dieser Trainerwechseleffekt bei Florian Kehrmann hat ja voll gegriffen, aber man spielt zu oft unentschieden immer noch.
Ja, wobei es jetzt egal ist, ob man letztendlich zweimal unentschieden spielt oder einmal gewinnt, einmal verliert. Das gibt im Endeffekt die gleiche Punktanzahl. Also von daher, den Punkt, den man zu Hause gegen Balingen verloren hat, den hat man dann in Friesenheim gewonnen. Von daher alles im Lot in der Hinsicht. Ja, letztendlich wird man am Ende noch so um die 25 Punkte brauchen, um die Klasse zu halten. Und das ist schon noch eine ganz hohe Hürde da in den letzten Spielen, 9 Punkte sich zu holen.
Also du bist sicher, 25 Punkte werden reichen. Die Mannschaften unten sammeln ja teilweise mehr Punkte, als man das gedacht hätte, ne? Gerade so eine Mannschaft wie Friesenheim hätte man so nicht erwartet.
Gut, die Mannschaften spielen ja auch nochmal untereinander gegeneinander. Von daher nehmen die sich dann auch gegenseitig die Punkte weg. In der zweiten Liga ist man definitiv in der nächsten Spielzeit dabei, wenn man 30 Punkte hat. In der normalen 18er Liga rechnet man immer mit 20 Punkten. Von daher denke ich mal, sind die 25 erstmal ein ganz guter Anhaltspunkt, auch wenn Bietigheim da im Moment schon ein bisschen abfällt, aber an denen sollten wir uns erstmal orientieren und dann können wir weitersehen, wenn es irgendwie vielleicht bei Spieltag 32, 33 anders ausschaut, dann können wir nochmal nachjustieren.
GWD Minden ist eine Mannschaft, die sich auch richtig Gedanken machen muss, haben am Wochenende ein ganz wichtiges Schlüsselspiel zu Hause verloren gegen den Bergischen AC. Das war deswegen ein wenig überraschend, weil der BHC in dieser Saison noch kein einziges Auswärtsspiel gewonnen hat, die Premiere also dann am Samstag in Minden. Ist das für dich neben Bietigheim derzeit der Top-Kandidat auf den Abstieg in die zweite Liga? Die machen ganz oft eine unglückliche Figur.
Also es ist natürlich eine der Mannschaften, die man schon im Vorfeld da unten mit erwartet hatte. Erlangen würde ich auch noch nicht abschreiben, die haben immerhin ein Spiel mehr. Lemgo hat auch schon 24 Spiele, das darf man alles nicht außer Acht lassen. Also von daher ist dieser Abstiegskampf spannend wie nie zuvor und da darf man gespannt sein. Aber natürlich, Minden ist eins der Teams, die sich arge Gedanken machen müssen.
Wie schätzt du denn die Situation in Lübeck ein nach der Verletzung von Jens Schöngard? Das ist ein absoluter Schlüsselspieler dort und der wird einige Wochen ausfallen.
Der TuS in Lübeck hat natürlich letztendlich den Vorteil, dass sie von den Teams da unten trotz allem noch immer einen sehr, sehr starken Kader zur Verfügung haben. Auch wenn da jetzt im rechten Rückraum natürlich eine Lücke ist. Allerdings traue ich der Mannschaft das auch zu, durchaus mit dem Rechtshänder mal zu lösen, taktisch. Und von daher bin ich da eigentlich recht zuversichtlich. Sie haben bislang die wenigsten Spiele von den Kellerkindern absolviert. Und das ist so ein Fund, mit dem sie wuchern können.
Auf jeden Fall mindestens eine Chance bis zu zwei Chancen mehr als die Konkurrenz Punkte zu holen. Aktuell also Friesenheim, Erlangen, Minden und Bietigheim die Mannschaften, die den Gang in die zweite Liga antreten müssten. Du weißt, Christian, hier muss man sich immer festlegen. Ich glaube, bei Bietigheim, da sind wir uns sicher, das wird nichts mehr mit dem Klassenerhalt. Die Tendenz ist einfach zu eindeutig. Häufig sind sie gut in einer Halbzeit und brechen dann hinten raus völlig ein, weil sie einfach die Physis nicht haben, um dann in der Bundesliga ausreichend mitzuhalten. Drei andere Namen hätte ich gerne von dir.
Ich bleibe bei den Teams, die ich glaube im Vorfeld der Saison auch genannt habe. Also die beiden anderen Mitaufsteiger, Friesenheim und Erlangen, sehe ich am Ende dann doch unten. Und dann würde ich sagen, ich glaube im Vorfeld habe ich Balingen gesagt. Jetzt sehe ich doch da eher GWD Minden. Aber das wird die beiden werden das unter sich ausmachen.
Okay, also du denkst noch, dass Balingen da richtig unten reinrutscht, weil 20 Punkte könnte man meinen, sind sie eigentlich relativ sicher, sind ja auch mehr Punkte als Lübecke, die du eigentlich ja souverän in der Liga bleiben siehst.
Ja, aber man muss natürlich auch sehen, dass sie praktisch schon ein Spiel mehr haben als Lübecke, also von daher. Und sie haben einen starken Kader, trotzdem ist es immer so ein bisschen, ja, so eine vermeintliche Sicherheit, die man da einfach hat, wenn man so weit oben steht und praktisch die Abstiegsränge schon aus den Augen verliert und dann kommen auf einmal zwei, drei Spiele, wo es nicht läuft und dann hängt man unten drin. Also von daher, so ganz weg sehe ich sie da noch nicht. Aber Minden ist mein Favorit.
Gut, dann kommen wir vom Thema Abstiegskampf zum Thema Welthandballerwahl des Jahres. Ein großer Sprung und es gibt jeweils fünf, die zur Auswahl stehen, bei den Männern als auch bei den Frauen. Ja, wir haben eine Liste, Christian, aus der ich dich bitten würde, mal deine Favoriten zu nennen oder vielleicht einen ganz anderen Namen, für den du dich entscheiden würdest. Fangen wir mal mit den Männern an, da stehen zur Auswahl Nikola Karabatic, Juan Caneas, Terry Omey, Mikkel Hansen und Domagoj Duvnjak. Zunächst mal aus deiner Sicht eine gute Auswahl und wen hättest du gewählt, beziehungsweise wen wählst du?
Ja, grundsätzlich ist das schon eine interessante Auswahl. Bei Thierry Omeyer lässt sich die Frage natürlich stellen, was er letzte Saison, also wir reden ja immerhin über das Jahr 2014 und nicht über die überragende Weltmeisterschaft 2015, für Leistungen gebracht hat. Da war die Europameisterschaft, aber weder mit Montpellier noch mit Paris waren jetzt die Leistungen in der Liga und der Champions League so herausragend, dass ich ihn da für das Jahr 2014 wirklich so sehe. Juan Caneas gilt das Gleiche eigentlich in Sachen HSV.
Immerhin allerdings Torschützenkönig der Europameisterschaft gewesen.
Ja, Domagoj Duvnjak. Ich habe ihn letztes Jahr für seine Spiele gegen den THW kritisiert und ich gehe durchaus mit ihm in der gleichen Meinung und sage, man hätte vielleicht Steffen Weinhold nominieren sollen. Und ja, Nikola Karabatic, denke ich mal, wird am Ende das Rennen machen.
Wäre aber nicht deine Wahl gewesen.
Wäre nicht unbedingt meine Wahl gewesen. Ich finde, Mikkel Hansen ist einfach von der Art und Weise, wie er spielt, wie er letztendlich Spieler bindet und trotzdem Tore vorbereiten kann, derzeit wirklich für mich der Spieler schlechthin. Aber es geht ja auch um eine Publikumswahl bzw. Journalistenwahl. Es wird da dieses Jahr einen Mix geben und von daher sehe ich den Nikola Karabatic ganz weit vorne, auch wenn sich die Franzosen natürlich gegenseitig die Stimmen wegnehmen und die spanische Stimme wird er auch nicht alle kriegen. Also von daher wird es ganz interessant werden. Vielleicht macht es dann doch Duvnjak, weil er da irgendwo in der Liga noch die HSV-Fans ein bisschen mehr auf der Seite hat als Caneas.
Würdest du es willkommen heißen, wenn die IHF diese Wahl früher stattfinden lassen würde? Also wenn sie sagen würde, Ende Dezember nach der Frauen-EM oder WM geben wir dann die Liste bekannt?
Naja, also das Spieljahr geht ja bekanntlich praktisch bis zum mehr oder weniger 30.12., wenn man die HWL berücksichtigt. Gut, das muss die IHF nicht sonderlich interessieren, aber warum kann man nicht, also letztendlich haben alle Spiele zu zählen, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12. zustande gekommen sind, und dann kann man auch in der ersten Januarwoche diese Wahl ausrufen und die dann auch bis vielleicht im Vorfeld der WM dann auch zumindest beenden, und dann hat man da ein gutes Polster, dann kann man denjenigen auch noch bei der WM entsprechend ehren.
Zu den Frauen kommen wir gleich in unserem Take über den Frauenhandball, aber wir haben noch zwei Themen bei den Männern, über die wir unbedingt sprechen sollten. Es gibt Bewerbungen für die Weltmeisterschaften 2021 und 2023. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, Christian, wer sich denn beworben hat und ob das nicht im Prinzip schon jetzt relativ klar ist, wo das dann stattfinden wird.
Also ich denke mal, 2021 brauchen wir über die Frauen-WM zumindest keine Gedanken zu machen, weil da ist Frankreich der einzige Bewerber. Die deutsche Nationalmannschaft hat da ganz gute Erinnerungen dran. Schließlich wurde man 2007 zuletzt WM-Dritter in Frankreich. Also von daher ist das vielleicht ganz gut. Um die WM 2023 bei den Frauen bemühen sich neben Frankreich, wo ich erwarte, dass sie dann entsprechend außen vor sind, auch noch Korea und Norwegen. Auch das halte ich in erster Linie für politische Bewerbungen, weil sich beide Länder auch um die Männerweltmeisterschaft 2023 bemüht und da so ein bisschen Goodwill bei der IAF zeigen wollen. Ansonsten gibt es 2021 auch noch Ägypten, das Heimatland von IAF-Präsident Hassan Mustafa. Wie viel Einfluss das letztendlich haben wird, das kann sich dann jeder selber ausmalen, aber das schauen wir einfach mal. Und dann gibt es insgesamt 6 Nationen, die wollen beide Männerweltmeisterschaften haben, sowohl 2021 wie auch 2023. Auch da haben die Franzosen ihren Letter of Intent eingereicht. Daneben haben aber auch die Schweiz, die Slowakei, Polen und Schweden ihren Hut in den Ring geworfen. Und ein ganz interessantes Teilnehmerfeld, wo man natürlich aus deutscher Sicht hoffen kann, dass es zumindest bei einem Turnier kurze Anreisewege geben wird.
Wo würdest du denn die WM austragen lassen? Konzentrieren wir uns jetzt mal da auf die Männer, denn ich glaube, bei den Frauen ist es eine relativ klare Sache. Einmal eine 50-50-Chance und das andere Mal wird es wohl in Frankreich stattfinden. Ja, wenn du IHF-Funktionär wärst, für welche Länder würdest du dich denn entscheiden?
Ja gut, Ägypten ist der einzige afrikanische Bewerber und zuletzt hat auf dem Kontinent 2005 eine WM stattgefunden. Von daher hätte ein europäischer Teilnehmer, glaube ich, relativ wenig Chancen und dementsprechend geht 2023 darum, wer es machen darf. Da halte ich dann am ehesten doch mal für Polen, weil ich glaube, Polen hat bis dahin ganz gute Hallen, die auch sehr, sehr gut gefüllt sein werden. Und ich glaube, das würde diesen Boom, den der polnische Handball erlebt, so ein bisschen am Leben erhalten. In Frankreich und Schweden gibt es schon einen Boom. Die Schweiz und Slowakei sind sportlich im Moment einfach zu schwach, als dass sie da als WM-Gastgeber auftreten sollten. Und von daher wäre dann meine Wahl, würde dann auf Polen fallen.
Schauen wir mal, wie die Polen das im kommenden Jahr hinbekommen, wenn die Europameisterschaft dort stattfinden wird. Da können wir ja dann einen Blick auf die Hallen werfen. In Danzig beispielsweise steht eine niegelnagelneue Halle, die erst vor einiger Zeit gebaut wurde. Und ich denke, das könnte ein Blick voraus sein auf das Turnier dann 2023. Also, kurze Pause übrigens. Gleich nach dem Break machen wir dann weiter mit einem Transferhammer. Nikola Bielik wechselt aus Österreich zum THW Kiel. Bisschen Verletzungspech gibt's noch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und über den Frauenhandball sprechen wir auch. Wir sind zurück bei Episode 61 von Kreisab, beziehungsweise wir waren nie weg, aber wir haben mal kurz durchgeschnauft, denn Christian Stein von Handball World, der leidet immer noch ein wenig unter den Nachwehen des Kölner Karnevals. Aber Christian, wir müssen sprechen über ein paar Dinge, die bekannt gegeben wurden, beziehungsweise die Handballwelt heute erreicht haben. Nikola Bielik wechselt von den Aon Fivers zum THW Kiel. Im Sommer 2017 zwar erst, allerdings war es eine sehr, sehr große Meldung, die ordentlich die Runde gemacht hat. Warum denn?
Naja, Nikola Bielik gilt als eins der größten Talente im linken Rückraum, hat gemeinsam mit Paul Drucks letztendlich der jüngste Spieler bei der Weltmeisterschaft und von daher ist das natürlich einer dieser Spieler, die schon in diesen jungen Jahren, er ist glaube ich gerade mal 18 und noch keine 19 Jahre, den Sprung letztendlich auch in die HWL schaffen können.
Würdest du ihm denn empfehlen, beziehungsweise vor allem dem THW Kiel zu empfehlen, ihn vielleicht schon ein bisschen früher zu holen? Ich denke, die finanziellen Mittel dafür sollten da sein und ihn an einen anderen Bundesligisten ausleihen?
Das muss man letztendlich beim THW Kiel entscheiden, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Aber den THW Kiel habe ich ja nicht gefragt, sondern dich.
Ja, weil letztendlich müssen die muss er mit den Fivers international spielen. Wenn er das nicht tut, dann wäre für ihn der Wechsel zu einem deutschen Bundesligisten mit Sicherheit eine gute Alternative. Ansonsten hat Alfred Gislason aber auch gezeigt, dass er mit Bedacht den einen oder anderen Spieler auch entsprechend mal heranführen kann. Auch wenn natürlich das Experiment mit Wahl Chalus letztendlich gescheitert ist.
Allerdings haben wir ja hier auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Die Kulturen sind sich dann, glaube ich, doch ein wenig ähnlicher. Und Nikola Bilek spricht natürlich auch die Sprache. Von daher sollte das kein Problem werden. Gerade physisch, aber du hast es eben angesprochen, sie sollten international spielen, damit er sich dann auch in den 2 Jahren bis zu seinem Wechsel nach Kiel weiterentwickeln kann.
Genau, das ist, glaube ich, das A und O. Und ich weiß gar nicht, wo stehen die Fivers jetzt momentan in den Playoffs?
Oh, da müsste ich jetzt auch nachgucken. Erwischst du mich etwas auf dem falschen Fuß? Aber ich denke, sie haben noch Meisterschaftschancen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Gott sei Dank ist das Internet ja schnell genug. Deswegen schauen wir mal auf hla.at vorbei. Und ich muss mich direkt entschuldigen, denn die Fivers habe ich mit West-Wien verwechselt. Die haben nämlich noch realistische Meisterschaftschancen. Bei den Fivers sieht es nicht ganz so gut aus. 4. Platz im Moment in den Playoffs der Handball-League Austria. Ja, also dann wird es auch ein bisschen eng mit der Europapokalteilnahme. Deswegen sagen wir, Christian, ab mit Nikola Bilek in die HBL zu einer Mannschaft vielleicht wie Gummersbach oder Wetzlar. Das könnte was sein für den guten Nikola.
Ja, mit Sicherheit. Also Wetzlar, Kai Wandschneider ist ein Trainer letztendlich, der gezeigt hat, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann. Davon haben wir aber einige in der Liga mittlerweile. Also ein Markus Gaugisch in Balingen, das ist vielleicht dann auch nicht ganz so weit weg von Österreich, wäre vielleicht eine ganz gute Alternative, die ich da sehen würde. Natürlich spricht es in Gummersbach dafür, dass er Raul Santos schon kennt. Allerdings sind die mit Andreas Schröder und Julius Kühn natürlich da gerade auf der Position mit jungen deutschen Spielern sehr, sehr gut aufgestellt. Und das wäre, glaube ich, nicht meine erste Wahl, aber ja.
Habe ich jetzt auch einfach nur mal so in den Raum geworfen. Also Teams, sage ich mal, im Mittelfeld der Liga, ich glaube, das könnte seiner Entwicklung auf gar keinen Fall schaden. Aber das muss der THW Kiel natürlich und vor allem der Spieler und der abgebende Verein dann selbst entscheiden. Wir kommen noch zu einer anderen Newsmeldung. Ja, die Rhein-Neckar-Löwen, die mussten nicht nur eine derbe Klatsche einstecken in der Champions League zu Hause gegen Vardar Skopje, sondern sie müssen auch auf einen Spieler verzichten in den kommenden Wochen, denn Gedeon Guardiola hat sich verletzt.
Ja, hat sich nach Vereinsangaben am Schulter-Eckgelenk verletzt. Nach eigenen Angaben über Twitter ist wohl ein Band kaputt gegangen. Die Löwen schreiben von 6 Wochen, er selbst schreibt von 4 bis 6 Wochen. Jetzt werden wir mal sehen, was es letztendlich sein wird. Und dann wünschen wir ihm mal alles Gute und hoffen natürlich für die Rhein-Neckar-Löwen auch, dass zumindest der zweite Kreisläufer Beate Mühlhol dann schnell aufs Parkett zurückkehren kann.
Der steht ja kurz vor seinem Comeback, richtig?
Genau, also er hat sich jetzt am Wochenende gegen Skopje schon warm gemacht, ist allerdings noch nicht zum Einsatz gekommen und da schaut man, wie das Knie die Belastung hält und man kann natürlich, die Löwen sind gut beraten, da Vorsicht walten zu lassen und nicht vielleicht zu früh ein zu hohes Risiko zu gehen, lieber mal ein Spiel dann versuchen, ohne gelernten Kreisläufer auszukommen, als irgendwie auf einmal ein halbes Jahr ohne gelernte Kreisläufer dazustehen. Also das muss man Geduld bewahren.
Also, die Rhein-Neckar-Löwen haben ein wenig Personalprobleme. Mal schauen, wie schnell Beate Mühlhol zurück in die Spur findet. Das soll es aber gewesen sein vom Männerhandball, zumindest mit Christian Stein. Wir gehen rüber zu den Frauen. In der Bundesliga müssen wir konstatieren, dass der Thüringer HC nicht mehr die Nummer 1 in der Liga ist. Zwar aktuell schon wieder, weil sie ein Spiel mehr ausgetragen haben als der Buxtehuder SV. Allerdings haben sie ein Spiel in Metzingen verloren, wenn auch knapp. Aber trotzdem, der BSV jetzt mit 4 Minuspunkten, der THC mit 5 Minuspunkten. Steht da eine Wachablösung an?
Naja, ob die Wachablösung ansteht, das wird sich letztendlich zeigen. Buxtehude hat natürlich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Wir haben durch die Verpflichtung von Stefanie Mehlbeck nochmal Qualität in der Abwehr bekommen, die sich jetzt letztendlich auch auszahlt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich bei beiden Mannschaften gucken, was die internationale Belastung auch macht. Beide Mannschaften stehen noch in der Pokalendrunde. Also von daher ist es für beide ein sehr, sehr hartes Restprogramm, was sie haben werden. Und am Ende werden die Verletzungen entscheiden.
Würdest du denn aktuell dann schon noch auf den THC setzen, wenn du dein Geld ausgeben müsstest in rauen Mengen?
Ich mache es da so wie berühmte englische Fußballer, genau, und ich verprasse es. Nein, ich würde da wirklich keinen Tipp im Moment wagen. Der Buxtehude SV ist ein bisschen in der besseren Ausgangslage. Ich gehe davon aus, dass die nächste Woche mit dem Sieg gegen Berlin dann an der Spitze stehen. Und dann ist halt eine Frage, wie sie mit diesem Druck klarkommen. Aber das wird man sehen. Und es wäre ihnen mal zu gönnen, dass sie auch mal einen nationalen Titel gewinnen.
Absolut, denn sie haben in den letzten Jahren wirklich eine tolle Entwicklung genommen und waren stetig knapp dran. Zweimal haben sie ja im Playoff-Finale gegen den Thüringer HC verloren, zweimal hintereinander Auswärtstore, haben da sogar mal den Ausschlag gegeben. Kommen wir von der Bundesliga jetzt zur Champions League der Frauen, denn da gibt es ja auch den Thüringer HC, der im Mittelpunkt steht, der HC Leipzig. Das ist ja diese Dauerrivalität da. Thüringen gegen Sachsen, die liegen nicht so weit auseinander. In den letzten Jahren konnte der Thüringer HC immer gegen den HC Leipzig gewinnen. Ich glaube, jetzt sind es 10 Siege in Folge im direkten Vergleich. Und in der Champions League spielt man ja nun in einer Gruppe. Da trifft man zum Ende der Gruppenphase am 15. März wieder aufeinander, beziehungsweise der Zwischenrundenphase. Wie würdest du aktuell die Situation da einschätzen? Schaffen es beide deutsche Mannschaften? Denn Vardar Skopje ist richtig am Schwächeln.
Vardar Skopje ist ein wenig am Schwächeln und von daher muss man natürlich sehen, letztendlich Krim brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken mehr fürs Viertelfinale zu machen. Buducnost und Volgograd sind auch durch und es wird letztendlich auf diesen Dreikampf ankommen. Am Ende sehe ich, dass der THC auf jeden Fall noch 2 Punkte jetzt gegen Krim holt. Das Schlüsselspiel wird letztendlich das Spiel zwischen Vardar und Leipzig am kommenden Wochenende werden. Wenn der HCL da gewinnt, dann bin ich sicher, dass beide deutsche Vereine durchgehen. Gewinnt Vardar, dann wird es nur für einen Verein reichen.
Das ist eine klare Aussage, Christian, und das soll es mehr oder weniger für heute gewesen sein. Wobei, eine Frage habe ich dann ja noch. Die Entwicklung in der Handball-Bundesliga der Frauen in den letzten Jahren ging ja schon dahin, dass viele junge deutsche Spielerinnen mit nach oben gekommen sind. Warum ist denn im Moment keine in der Lage, denn wir wollen ja noch über die Welthandballerinnen des Jahres sprechen, international wieder für Furore zu sorgen, die etwas jünger ist. Wir haben natürlich Susanne Müller, die ist jetzt mittleren Alters, sage ich mal. Clara Wolterin geht dem Ende ihrer Karriere entgegen. Aber eigentlich haben wir doch viele tolle junge Spielerinnen und keine schafft so richtig den Sprung zur Weltklasse.
Naja, da muss man auch mal die Realitäten berücksichtigen. Fast alle deutschen Spielerinnen setzen praktisch erst einmal auf eine Ausbildung oder ein Studium neben der Handballkarriere. Und erst wenn das in trockenen Tüchern ist, das war bei Clara Wolterin letztendlich genauso, erfolgt dann hinterher nochmal der Wechsel vielleicht ins Ausland. Das war bei Anna Lörper so. Von daher gehe ich davon aus, dass das der Hauptgrund dafür ist, dass die Spielerinnen sagen, wir machen erst unsere Ausbildung zumindest irgendwie fertig. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, dann wechseln wir ins Ausland. Aber dann hat man natürlich auch gegenüber der internationalen Konkurrenz ein paar Jahre verloren.
So viele Jahre eben, dass man niemanden dabei hat bei der Wahl zur Welthandballerin des Jahres. Christian, wer wird's denn dann nun?
Da es ja ein Mix aus Publikumswahl und Fanwahl ist, glaube ich, dass es am Ende eine der beiden Spielerinnen aus Gör werden wird, also entweder Eduarda Amorim aus Brasilien, die halt praktisch den kompletten panamerikanischen Kontinent irgendwo hinter sich haben wird, oder halt der Norwegerin Heidi Löke. Den anderen dreien, Christina Neagu, Isabel Bulden und Martha Mange, räume ich wirklich nur Außenseiterchancen ein, auch wenn meine Wahl persönlich auf Isabel Bulden fallen würde.
Ich selbst habe mich für Heidi Löke entschieden, denn ich finde, dass sie einfach sowohl defensiv als auch offensiv herausragend spielt, hat den Champions-League-Titel gewonnen mit Gjør und die Europameisterschaft mit Norwegen und hat in beiden Wettbewerben herausragende Rollen gespielt. Von daher meine Wahl Heidi Löke. Wir werden bald erfahren, für wen sich die Fans und auch die Journalisten entschieden haben. Christian, herzlichen Dank. Ich weiß, dass du noch ein wenig angeschlagen bist. Wir sind aber noch nicht durch mit Kreisab für heute. Es ist eine lange Ausgabe, aber es wird sich lohnen, Themen dabei zu bleiben, denn Jeanette Beck von der Volksstimme aus Magdeburg hat sicherlich das ein oder andere über den SCM zu erzählen. Und abschließend gibt es dann noch ein Interview mit Beate Schäfknecht von Frisch auf Göppingen.
Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreisab.
Wie eben angekündigt, gibt es eine Schalte nach Magdeburg, denn der SCM, der begeistert so richtig die Liga. Die Mannschaft hat 11 Siege am Stück eingefahren, davon 10 in der Bundesliga, und darüber spreche ich jetzt mit Jeanette Beck von der Volksstimme. Hallo Jeanette.
Hallo.
Ja, wie groß ist denn die Begeisterung in Magdeburg derzeit? Ich nehme an, die Fans sind förmlich aus dem Häuschen, kann man sagen.
Ja, also die sind wirklich euphorisch. Das merkt man auch bei den Zuschauerzahlen. Das letzte Spiel gegen Gummersbach waren wieder 6.500. Das liegt ja so weit über den Schnitt, der schon bei 5.900 sehr hoch lag im Gegensatz zum letzten Jahr. Also Magdeburg ist wieder voll im Handballfieber. Das Wort Champions League macht so wie gar wieder die Runde, was dem Manager Herrn Schmidt nicht unbedingt recht ist. Der möchte lieber den Ball ein bisschen flach halten, aber die Fans, die Magdeburger Fans gieren natürlich nach dieser Serie, die sie tatsächlich wirklich grandios ist und die auch jeder mit Respekt betrachtet, die gieren nach weiteren Erfolgen.
Ich glaube, das ist absolut verständlich. Klar, 11 Siege hintereinander, das ist eine ordentliche Serie, die sonst nur Mannschaften wie die Rhein-Neckar-Löwen, Kiel oder vielleicht Flensburg aufweisen können. Aber was mich sehr beeindruckt, ist der Fakt, dass fast keines dieser Spiele eng war. Das engste Spiel war das Pokalspiel in Eisenach, wo man mit einem Tor gewonnen hat. Woher kommt denn diese Souveränität?
Ich glaube, dass sie jetzt diese Big Points frühzeitig auch erkennen und das tatsächlich auch über die Ziellinie bringen. Also sie haben wirklich dieses Selbstbewusstsein, enge Spiele auch entscheiden zu können, und dann schaffen sie es eben auch, in diese zwei Gesichter, die sie teilweise in den letzten Jahren immer gezeigt haben, auch teilweise in einem Spiel. Das ist eben nicht mehr so. Sie sind sehr gefestigt, sie wissen, was sie können, und sie haben diesen Glauben an den Sieg, und ich glaube, das ist das, was sie so stark macht.
Jetzt hast du vor der Saison in unserer Vorschau gesagt, dass der Star die Mannschaft ist. Das ist natürlich eine schöne Floskel. Es gibt ja einen Topstar, Robert Weber, ich glaube, da sind wir uns einig. Dann noch einen, der noch ein bisschen dahinter herausragt, mit Andreas Grojewski, der auch eine sehr, sehr gute Saison spielt. Aber dahinter gibt es viele Spieler, die machen so 2 Tore im Schnitt, so ein Jurin Nátek, ein Espen Lee Hansen. Also du bleibst dabei, ja? Es gibt nicht diesen herausragenden Einzelkönner, jetzt vielleicht mal von Robert Weber abgesehen.
Nein, da bleibe ich bei. Also selbst bei Robert Weber muss man sagen, es läuft ihm sehr viel beim SCM, wenn es gut läuft, über dieses Tempospiel, und er ist eben die erste Anspielstation. Aber der Trainer sagt nach wie vor auch, das ist jetzt nicht entscheidend, ob Robert Weber oder irgendwer anders die Tore macht. Wenn er nicht gut drauf wäre, dann würde eben auch auf einer anderen Stelle irgendwo jemand herausragend sein und dann dafür in die Bresche springen.
Jetzt habe ich eben zu Beginn der Sendung bereits gesagt, der SCM ist die Mannschaft der Stunde, vielleicht sogar die Mannschaft der letzten Monate. Kannst du dich eigentlich noch an die letzte Niederlage erinnern?
Ja, das war die in Gummersbach, glaube ich.
Eine kam noch am 15. November in Lübecke. Nee, gegen den HSV war es auch nicht. Aber da sieht man mal, also, ja, wie sehr ja. Man im Siegestaumel ist in Magdeburg. Jetzt hast du eben das Wort Champions League schon in den Mund genommen. Dein Tipp vor der Saison war ja Platz 6. Den muss man jetzt, glaube ich, korrigieren, denn Platz 4 muss mindestens das Ziel sein. Wie realistisch schätzt du denn ein, dass es am Ende vielleicht sogar Platz 3 wird? Könnte ein enger Kampf werden mit den Flensburgern. Die müssen jetzt auch länger auf Thomas Mogensen verzichten. Das ist für die ein herber Verlust. Und beim SCM irgendwie, was Verletzte angeht, hat man sehr viel Glück in diesem Jahr.
Ja, das ist richtig. Also genau das war auch der Grund, worauf, oder der Hinweis der Verantwortlichen nach dem Sieg in Flensburg, dass eben die Flensburger gerade diese Phase durchmachen, die der SC Magdeburg im letzten Jahr hatte, wo 6-7 Stammspieler auf einmal fehlten. In Flensburg sind es jetzt 8. Das eröffnet, glaube ich, dem SCM die Chance, da noch ein bisschen ranzurobben. Aber es wird schwer. Also ich bleibe dabei, Platz 4 ist okay.
Platz 4 und DHB-Pokal-Final Four.
Ja, das ist natürlich der große Traum. Das Spiel Viertelfinale gegen Göppingen steht an, endlich mal ein Heimspiel. Darauf haben wir ja schon jahrelang gewartet. Das Lospech war da uns eigentlich immer ziemlich treu, oder dem SCM treu. Und ja, Göppingen, das ist machbar. Die hat man schon mehrfach bezwungen jetzt in vergangener Zeit. Und da sind alle von überzeugt, dass der SCM den Sprung ins Final Four schafft.
Das Spiel steht ja auch relativ bald auf dem Programm. Am 4. März ist es soweit. Da gibt es auch viele andere tolle Spiele, unter anderem die Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel. Flensburg muss nach Gummersbach. Also enge Duelle stehen da vor uns. Und Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, Jeanette. Was funktioniert eigentlich denn taktisch aus deiner Sicht beim SCM in dieser Saison so gut? Denn es gab ja einen neuen Trainer, es gab zum Beispiel mit Espen Lee Hansen einen neuen Spieler auf halb links. Das sind ja schon wichtige Bausteine in so einer Mannschaft.
Ja, bei Espen klappt das immer noch nicht ganz so, wie die Erwartung war. Also er tut sich immer noch schwer, in die Mannschaft reinzufinden, hat nach wie vor noch nicht die Bindung, aber es stehen eben viele dahinter, sodass diese Sache eben kompensiert werden kann. Ich glaube, ein ganz großes Geheimnis oder Erfolgsgeheimnis ist die Rolle von Marco Becciak als Spielmacher. Der kommt immer besser in Gange. Der Trainer lässt ihn, glaube ich, wenn ich das richtig beobachte, auch sehr viel Spielraum oder Entscheidungsmöglichkeiten, und der macht das richtig gut, und ich glaube, das ist einer der großen Erfolge. Und dann, dass sich das Torhüter-Duo stabilisiert hat. Also die liefern beide auch eine sehr gute Leistung ab.
Also für alle, die jetzt den SCM noch spielen, einfach den Spielmacher kurz nehmen und die Torhüter komplett aus der Halle schießen, dann könnte es eventuell zum Erfolg reichen.
Das habe ich so nicht gesagt.
Also,
Gottes Willen.
Nein, nein, kein Problem, Jeanette. Also ja, ich glaube, der SCM wird sich bei dir nicht beschweren.
Ich verrate kein Geheimnis, glaube ich.
Genau.
Ja, alles klar.
Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Wir sind allerdings mit unserer Sendung heute noch nicht durch, denn es gibt gleich noch ein Interview, das ich geführt habe mit Beate Schäfknecht von Frisch auf Göppingen. Und das passiert übrigens, wenn man ein Interview bereits vorzeitig aufzeichnet, denn die Gute hat bereits bekannt gegeben, beziehungsweise ihr neuer Verein, wohin sie in der kommenden Saison wechselt. Also diese Frage bitte überhören, trotzdem aber dranbleiben, und gleich gibt es dann das Interview mit Beate Schäfknecht. Es ist wieder Zeit für unser Interview der Woche hier bei Kreisab, und diesmal geht es wieder in den Frauenhandball. Da haben wir ja länger nicht mehr drüber gesprochen, mehr oder weniger seit der Europameisterschaft im Dezember, und deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich persönlich schon etwas länger kenne. Und sie ist eine Spielerin, die sehr, sehr viel Perspektive hat, die aktuell leider mit einer Verletzung zu kämpfen hat, und auch ihr Verein, ja, bei dem funktioniert es gerade nicht so, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Bei mir ist Beate Schäfknecht von Frisch auf Göppingen. Hallo Beate.
Hallo Sascha.
Ja, ich habe es gerade gesagt, du hast eine Verletzung. Vielleicht kannst du den Leuten mal erklären, was du denn genau hast, denn es ist nicht sowas wie ein Kreuzbandriss, wo man weiß, okay, es sind noch 3-4 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr, wo ich aussetzen muss, sondern es ist eine etwas kompliziertere Verletzung.
Genau, also ich habe an der Ferse, da gibt es eine Sehne, die heißt Plantarfaszie, und die ist bei mir einfach entzündet aufgrund von einer Prellung, die ich mir zugezogen habe. Und dann habe ich einfach weitergespielt und auch mit Schmerzen weitergespielt, weil wir wichtige Spiele hatten und weil wir auch Qualifikation hatten mit der Nationalmannschaft. Und dann ist es halt immer schlimmer geworden. Und jetzt hat sich da auch ein Knochenmarksödem gebildet. Und deswegen weiß man da jetzt auch nicht, wie lange sowas einfach dauert.
Da gab es aber keinerlei Operation oder sowas in der Richtung?
Nein, kann man auch nicht. Also sollte man auch nicht machen, macht man im Normalfall auch nicht. Also das ist ja eben so eine Entzündung, kriegst du eben schwer raus da, weil eben der Fuß, den belastest du tagtäglich, auch wenn du einfach rumläufst, wenn du von der Küche ins Wohnzimmer läufst. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das einfach in den Griff zu bekommen.
Jetzt bist du ein relativ ungeduldiger Mensch. Wie schwer fällt es dir, nicht in die Halle zu gehen, nicht den Ball in die Hand nehmen zu können, solche Dinge zu machen, die dir ja sehr viel Spaß machen?
Also für mich ist es vor allem schwierig zuzugucken, meiner Mannschaft zuzugucken beim Training und auch beim Spiel und einfach nicht helfen zu können, wenn ich weiß, eigentlich solltest du da eigentlich jetzt auf dem Platz stehen und alles dafür tun, alles für die Mannschaft zu tun, und das ist eigentlich das Schwierigste, da einfach zuzugucken und die Füße stillzuhalten im Prinzip.
Fällt dir das nochmal doppelt schwer, weil es gerade bei der Mannschaft nicht so rund läuft?
Ja, das auf jeden Fall. Also das war auch mit ein Grund, warum ich einfach nicht von Anfang an gesagt habe, so, jetzt mache ich Pause, sondern weil ich einfach der Mannschaft helfen wollte und weil ich weiß, dass es sehr wichtig für uns ist und weil wir einfach gerade im Abstiegskampf stecken, und da will man natürlich helfen. Vor allem, weil ich ja auch schon mein 4. Jahr jetzt hier bei Frisch auf bin und da schon eine Verbundenheit habe.
Die Verbundenheit, die geht am Ende der Saison zu Ende, aber da sprechen wir später noch drüber. Jetzt ist eine Parallele zu erkennen. Dein letztes Spiel hast du gemacht am 23. November gegen Bietigheim. Da habt ihr 26-25 gewonnen. Seitdem du nicht mehr mit dabei bist, habt ihr eine Unentschieden geholt, zu Hause gegen Koblenz-Weibern und alle anderen Spiele verloren. Wie optimistisch bist du denn, dass die Mannschaft es auch ohne deine Hilfe packen kann, die Liga zu halten? Denn der Abwärtstrend ist leider unverkennbar.
Ist leider so, das ist richtig, aber ich denke, personell sind wir von der Mannschaft her eigentlich zu gut aufgestellt, als dass wir überhaupt drüber nachdenken dürften, abzusteigen. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir nicht absteigen, weil ich weiß, dass einfach viel mehr in der Mannschaft drinsteckt. Und deswegen bin ich da eigentlich immer noch positiv. Und ich versuche auch, die Mädels zu unterstützen. Und ich beim Spiel sitze ich immer draußen und schreie mir die Seele aus dem Leib. Das ist alles, was ich machen kann. Aber ich bin dann auf jeden Fall auch da und unterstütze die so.
Wie optimistisch bist du denn, dass du in dieser Saison nochmal auf dem Feld stehen kannst?
Ich hoffe es auf jeden Fall. Dadurch, dass ich jetzt wirklich schon, jetzt sind es glaube ich schon 2,5 Monate, die ich Pause mache. Und deswegen hoffe ich, dass ich nochmal spielen kann die Saison. Natürlich, das Blöde ist, mir kann kein Arzt sagen, in einem Monat ist es gut oder du musst einfach trotzdem nochmal 3 Monate Pause machen. Das wissen wir nicht, aber ich bin optimistisch, klar, muss man auch sein.
Ich denke, es wäre für deine Mannschaft auf jeden Fall von großem Vorteil, wenn du wieder mit dabei sein könntest. Wir wollen ein bisschen springen zurück in die Vergangenheit, denn du kommst ja aus Österreich, du bist dort auf ein Sportinternat gegangen in Vorarlberg. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zum Handball gekommen bist, denn in Österreich, da fährt man eigentlich Ski, vielleicht spielt man noch Tennis, aber eigentlich Handball ist jetzt nicht so die große Nummer.
Ja, das ist richtig. Ich komme eigentlich aus einer Volleyballfamilie sogar. Und dann habe ich ganz früh angefangen, Volleyball zu spielen. Und dann kam mal eine Freundin mit zum Volleyballtraining und die hat parallel auch Handball gespielt und hat sie mich da mitgenommen. Und dann bin ich an beiden hängen geblieben. Ich habe dann parallel 3 Jahre lang Volleyball und Handball gespielt. Und dann habe ich im Volleyball eine Trainerin bekommen, die ich absolut nicht mochte. Und dann habe ich mich dann schlussendlich fürs Handball entschieden.
Es war, glaube ich, nicht die schlechteste Entscheidung. Vielleicht kannst du auch mal kurz noch die Vorteile auflisten, die so ein Sportinternat mit sich bringen. Viele denken ja immer, das ist dann so eine Art Kaserne und man würde den ganzen Tag da irgendwie nur in der Halle hängen und von der Halle in den Unterricht und zurück. Das hat dir doch aber auch ein bisschen Spaß gemacht, sonst hättest du das ja nicht so durchgezogen.
Ja, also bei uns ist so, das heißt bei uns Sportgymnasium und das ist halt, liegt halt eigentlich sehr zentral und ich habe jetzt nicht da übernachtet oder sowas, das konnte man auch nicht. Ich bin dann immer wieder nach Hause gefahren, also das war nur 20 Minuten Entfernung weg und bei uns war es halt gut. Bei uns waren ganz viele Sportler, also verschiedene Sportarten. Es waren Fußballer, Handballer, Basketballer, Eishockeyler, Skifahrer, es war alles dabei. Und das Gute ist einfach, wenn du in diesem Umfeld bist, dann hast du nicht, wenn du dann andere Freunde gehen abends was trinken oder ins Kino. Und das kannst du halt alles nicht machen, weil du einfach trotzdem jeden Tag Training hast. Wir hatten dann mit der Schule zusammen, hatte ich glaube ich 9-mal in der Woche Training. Und das geht aber allen so. Und deswegen hast du dann da auch deinen Freundeskreis. Und deswegen bist du dann irgendwie auch nicht traurig oder vermisst es dann auch nicht mal, was anderes zu machen, weil das dann einfach dazugehört.
Das ist auf jeden Fall von Vorteil, das kann man glaube ich sagen. Und nach deiner Zeit dort hast du dich dann irgendwann entschieden, nach Deutschland zu gehen und hast den Schritt gemacht zum 1. FC Nürnberg. Du kanntest ja auch deinen eigentlich dort geplanten Vereinstrainer von der Nationalmannschaft, nämlich schon Herbert Müller, der ja mittlerweile beim Thüringer HC recht erfolgreich ist. Der war dann auf einmal nicht mehr da. War das so ein erster Rückschlag für dich auf deinem Weg in Richtung Profikarriere?
Also für mich war das eine ganz, ganz schwierige Situation, weil der Herbert mich, da war ich das erste Mal mit der Nationalmannschaft dabei. Ich war 17 Jahre alt und dann hat er mich eben gefragt, ja, er würde mich gerne nach Deutschland holen, zu sich, zu seinem Verein nach Nürnberg. Und das war für mich keine Frage. Also ich habe nicht eine Minute lang überlegen müssen. Es war für mich einfach eine Ehre, das machen zu dürfen. Und dann, ich glaube, 2 Wochen, bevor ich dann meinen Umzug quasi geplant hatte, habe ich dann von meiner Mama erfahren, dass der Herbert eben nach Rumänien geht. Und das war dann für mich ein Schock, weil ich wusste nicht, was machst du jetzt? Gehst du jetzt trotzdem dahin? Bleibst du jetzt zu Hause? Oder was machst du eigentlich? Und das war für mich schon sehr schwierig, weil ich auch den Herbert auch schätze als Trainer und auch weiß, dass er viel aus mir rausholen hätte können. Und ich glaube, dass mich das auch sehr viel weitergebracht hätte.
Vielleicht kannst du das ja in Zukunft nochmal nachholen, da kommen wir auch später dann nochmal drauf zu sprechen. Ja, dann nach einem Jahr Nürnberg war die Zeit dort schon zu Ende, der Verein ist insolvent gegangen. Ich weiß, dass das für dich sehr, sehr schwierig war. War das nochmal schwieriger als die Tatsache, dass dein Wunschtrainer im Prinzip dann nicht mehr da gewesen ist, weil du warst dann 19 Jahre alt, wenn ich mich recht erinnere, und dann musstest du sagen, okay, entweder gehe ich vielleicht zurück in die Heimat, ich probiere was ganz Neues, ich gehe innerhalb von Deutschland nochmal zu einem anderen Verein. Du wusstest ja nicht, wo deine Zukunft hingeht.
Ja, das war sehr, sehr schwierig, vor allem ich kannte die Situation auch gar nicht. Also in Österreich spielst du in einem Verein und das ist nicht so, erstens ist das Niveau nicht so wie in Deutschland und auch nicht so, dass man einfach die ganze Zeit wechselt zu Vereinen und dass dich jemand fragt, ja, wir möchten dich haben und so, das kannte ich alles gar nicht. Und deswegen war das für mich auch sehr schwierig. Es ist auch so, dass ich 18 Jahre alt war damals in Nürnberg. Klar, ich habe auch nicht sehr viel gespielt, was auch normal ist, wenn man so eine junge Spielerin ist. Aber deswegen hatte ich zuerst auch Angst, dass ich gar keine Möglichkeiten habe, auch irgendwie was zu machen. Was dann für mich sehr gut war, ich hab dann doch einige Angebote bekommen, auch aus der ersten Liga und auch ein paar aus der zweiten Liga. Und da habe ich mich dann entschieden, nach Bietigheim zu gehen und das war für mich super, weil ich war eine junge Spielerin und konnte mich dann in der zweiten Liga einfach weiterentwickeln und war dann eine Leistungsträgerin, auch mit 19 Jahren dann. Und da sind wir dann gleich aufgestiegen mit der Mannschaft. Und das war dann auf jeden Fall ganz was anderes, als wie ein Rückschlag, dass der Herbert weg war und dass wir insolvent gegangen sind, sondern da hattest du dann quasi dein erstes richtiges Erfolgserlebnis.
Und das Erfolgserlebnis ist sozusagen weitergegangen, denn du hast in der vergangenen Saison die meisten Feldtore in der Bundesliga erzielt. Deswegen ist es, glaube ich, nicht sonderlich überraschend, dass viele Vereine daran interessiert sind, mit dir in Zukunft zusammenzuarbeiten. Jetzt hast du dich entschlossen, nach der Saison deinen Verein in Göppingen nach 4 Jahren zu verlassen. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist, was dich dazu bewegt hat zu sagen, ich möchte jetzt zu einem anderen Verein gehen.
Also ich bin ja damals dann von Bietigheim nach Göppingen und habe mich dadurch sehr weiterentwickelt. Das hat eine Weile gedauert, weil ich mich da auch erstmal rankämpfen musste, weil zweite Liga und erste Liga ja doch ein Unterschied ist. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, das letzte Jahr ist für mich sehr gut gelaufen. Und dann war es für mich einfach sozusagen, ich möchte weiterziehen, ich möchte in Deutschland was erreichen, ich möchte auch bei höherklassigeren Mannschaften mitspielen, ich möchte um die Meisterschaft mitspielen und deswegen ist es für mich einfach an der Zeit weiterzugehen.
Diese Zeit in Göppingen, wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, am Anfang hattet ihr eine sehr, sehr solide Mannschaft, aber ich glaube, ihr habt in den letzten Jahren häufig ein bisschen unter euren Möglichkeiten gespielt. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, das auf jeden Fall. Also die ersten 2 Jahre oder 2,5 Jahre, die waren sehr, sehr gut. Wir waren ja auch 8 neue Spielerinnen und haben uns echt alle gut zusammengefunden und haben dann wirklich eine sehr, sehr gute oder sehr gute 2 Saisons gespielt. Und dann ist es einfach, ja, dann haben wir abgebaut.
Hat dieser Abbau, von dem du jetzt sprichst, ein bisschen mit dieser Personalie Alexander Knesewitsch zu tun? Der war ja kurz dann Interimstrainer bei den Männern. Ist das vielleicht so ein Punkt gewesen, wo man hinterher sagt, ja, da war ein kleiner Knacks drin?
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Also ich meine, im Nachhinein kann man immer sagen, das war das oder das. Ich glaube, es war für die Mannschaft sehr schwierig, weil wir einfach ein schlechtes Gefühl hatten, weil wir, also im Stich gelassen ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber wir hatten schon das Gefühl, dass wir einfach an zweiter Stelle stehen. Und ich glaube schon, dass das dem einen oder anderen auch im Unterbewusstsein einfach ein bisschen, ja, geprägt hat, ein bisschen.
Jetzt hast du eben von neuen Zielen gesprochen. Man hat ein bisschen was gehört in der Handballszene. Es gab wohl 2 Vereine, die sehr bemüht waren, mit dir in Zukunft zusammenarbeiten zu können. Was hat denn im Prinzip letztendlich dann den Ausschlag gegeben?
Ja, also für mich war das dann so, dass schlussendlich wirklich 2 Vereine zur Auswahl standen, wo ich einfach gesagt habe, die einer von diesen beiden wird's, weil das auch 2 sehr gute Angebote waren. Und dann habe ich mich einfach nach dem Bauchgefühl entschieden, weil ich einfach gesagt habe, das muss ich machen, weil wenn ich es nicht mache, dann werde ich es bereuen.
Ich könnte da jetzt nochmal nachhaken, aber der Verein möchte gerne die Möglichkeit haben, das selber bekannt zu geben und ich glaube, die 1-2 Tage haben die Interessierten noch Zeit, darauf zu warten. Aber eine Frage habe ich noch. Nationalmannschaft ist ja für dich auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Jetzt ist Österreich in den letzten Jahren nicht mehr bei den Turnieren mit dabei gewesen. Wie siehst du denn die Chancen, dass ihr nochmal irgendwie den Sprung schafft? Denn wenn man sieht, Hypo Niederösterreich war in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich, aber irgendwann sind dann da auch die Gelder weggegangen und der Frauenhandball in Österreich liegt ein bisschen im Argen, ganz im Vergleich zum Männerhandball, wo es ja sehr, sehr gut läuft.
Ja, also dadurch, dass es bei uns dann einfach damals nach der WM in China hat es einfach einen Umbruch gegeben, da sind die älteren Spielerinnen gegangen und man hat auf neue, also auf jüngere Spielerinnen gesetzt. Und das braucht halt einfach seine Zeit, bis wir alle wirklich zusammenpassen und bis wir auch das richtige Alter erreicht haben. Ich glaube, allgemein ist in Österreich einfach die Situation im Handball nicht so wie in Deutschland. Bei uns gibt es nicht so die Perspektiven. Du kannst in Österreich mit Handball nicht wirklich Geld verdienen und es entscheiden sich einfach viele Spielerinnen einfach um für ein Studium oder für eine Ausbildung, was auch völlig verständlich ist. Und es wagen nur ganz wenige Spielerinnen den Schritt einfach ins Ausland. Und wenn man sich verbessern möchte und wenn man weiterkommen möchte, ist es einfach, dann muss man das einfach machen.
Jetzt muss ich auf eine Sache nochmal eingehen, die du gerade gesagt hast. Nebenher noch arbeiten. Wirst du jetzt erstmal in Zukunft nur Handball spielen oder wirst du auch nebenbei noch arbeiten?
Nein, also ich habe auch immer hier gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Marketingkauffrau und arbeite auch jetzt hier bei der Sparkasse im Veranstaltungsmanagement, werde das in meinem neuen Verein auch machen. Natürlich nicht Vollzeit, weil ich nebenbei auch noch ein Studium mache und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Das lege ich allen jungen Spielerinnen nahe, einfach neben dem Handball sich ein zweites Standbein aufzubauen. Denn irgendwann ist es vorbei, man kann nicht mehr Handball spielen und was kommt dann? Es ist einfach leider nicht so wie im Männerhandball oder wie im Fußball, dass man da einfach dann ausgesorgt hat.
Ein schönes Schlusswort, Beate. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Wir haben noch unser Quiz aus der Vorwoche aufzulösen. Da wollte ich wissen, wo ist Erik Schmidt, der deutsche Nationalspieler, geboren? Das ist Mainz. Und wir haben natürlich eine neue Quizfrage auch. Wie hieß denn der letzte Meister der Frauenhandball-Bundesliga, passend zum Thema, der nicht aus Erfurt, Leipzig oder Nürnberg kam? Wer das weiß, der kann uns das gerne schreiben. Und wie immer gibt es sämtliche Informationen auf unserer Facebook-Seite unter facebook.com/kreisab oder über Twitter @kreisab.de. Es gibt übrigens schon bald eine Sondersendung zur Auslosung der Champions League der Männer. Da sind 3 deutsche Vereine im Achtelfinale mit dabei. Die gibt es in 2 Tagen. Also dann hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal.